Hallo und herzlich willkommen zu Wert und Wohlsein. In diesem Podcast geht es um die spannende und manchmal auch verwirrende Welt der Finanzen und Absicherung. Ich bin Chris Hauf und mir gegenüber sitzt
Melanie Becker.
In diesem Podcast sprechen wir über Geld und manchmal auch über die Gefühle, die dazu gehören. Es geht um alle praktischen Aspekte, was kann ich, was können Sie tun? Und oft auch um Handlungsalternativen. Dieser Podcast ist für alle, die sich für Wert und Wohlsein interessieren. Lebensorientiert, beziehungsorientiert, lösungsorientiert.
In diesem Podcast geht es um Geld und Absicherung, Geldanlage und Finanzen, die Börse und Versicherungen.
Wir konzentrieren uns auf die Themen, wo du oder sie Fragen haben, wo für sie oder dich relevante Entscheidungen anstehen. Was sie hier nicht finden werden, sind heiße Tipps oder ob ich gerade ein Gespür für das richtige Timing habe. Falls du oder sie dies erwarten, also zum Beispiel Daytraderin sind, dann sind sie hier leider falsch am Platz. Aber sie sind hier goldrichtig, wenn sie für sich einen Weg finden möchten, mit dem sie gut leben und in dem sie langfristig erfolgreich sein werden. Das heißt, regelmäßig werden wir die Themen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer aufgreifen. Heute geht es um die Einstiegsgeldanlage und wir starten direkt mit einer Mailanfrage dazu, die uns kürzlich erreichte. Eine Bekannte, wir wollen sie Hanne nennen, denn selbstverständlich behandeln wir jede Nachricht vertraulich, hat uns per Mail einige Fragen geschrieben.
Ich wollte dir schon lange geschrieben haben, aber ich hake an der Frage der Beratung zu Geldanlagen. Ich habe versucht, mich etwas zu informieren, damit ich überhaupt formulieren kann, was ich von dir möchte. Ich habe mich mit ETFs beschäftigt, die ja gerade in aller Munde sind, weiß aber nicht, ob es für mich die richtige Anlageform ist, denn ich arbeite keine 10 Jahre mehr. Eigentlich suche ich eine Geldanlage mit Verzinsung für einen 4-stelligen Anfangsbetrag. Am liebsten jederzeit kündbar, gerne aufstockbar, sowie nachhaltig und ethisch akzeptabel. Gibt es noch andere Möglichkeiten als ETFs? Und welche Anlagemöglichkeiten gibt es für mein Enkelkind? Was passiert mit meinen Geldanlagen, wenn mir das Geld ausgeht, zum Beispiel aufgrund von Arbeitslosigkeit? Und wie setze ich Geldanlage praktisch um? Was brauche ich dafür? Und natürlich die Kardinalfrage, was muss ich tun, um möglichst bald zu Reichtum zu gelangen?
Ja, das sind eine ganze Menge Fragen auf einmal. Am besten, wir schauen uns eine nach der anderen an. Wenn Hanne jetzt hier wäre, dann würde ich ihr zunächst noch Fragen von meiner Seite stellen. Wichtig zu wissen wäre nämlich, wozu sie dieses Geld anlegen möchte. Also, was für ein Ziel sie verfolgt. Sie schreibt, dass sie keine 10 Jahre mehr bis zur Rente hat.
Also muss sie Ende 50 sein, vielleicht auch bereits Anfang 60. Das könnte ich mir vorstellen.
Das denke ich auch. Und ich frage mich, benötigt sie denn den Anlagebetrag wirklich genau dann, wenn sie in Rente geht, also an ihrem 67. Geburtstag?
Ja, vielleicht für eine besondere Party oder Feier oder eine große Reise?
Das wissen wir nun nicht. Die meisten Menschen, die ich bisher in meinen Beratungen getroffen habe, benötigen ihr komplettes liquides, also frei verfügbares Vermögen nicht exakt an ihrem 67. Geburtstag, oft auch nicht einmal direkt danach. Nun wissen wir nicht, was Hanne plant und wir wissen auch nicht, wie hoch der 4-stellige Betrag nun konkret ist. Vielleicht schreibst du, Hanne, uns einmal, was du vorhast?
Ja, denn ihr wisst ja, grundsätzlich gilt, falls Sie oder ihr Fragen habt oder Themen, dann greifen wir die gerne in einer der nächsten Folgen auf. Schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Was Hanne betrifft, betrachten wir einfach mal unterschiedliche Möglichkeiten. Heute gehen wir jetzt erst einmal davon aus, dass sie ihr Geld tatsächlich direkt am 67. Geburtstag benötigt. Weiterhin nehmen wir an, dass sie heute einen niedrigen 4-stelligen Betrag zur Verfügung hat.
Also der niedrigste 4-stellige Betrag, das wären ja 1.000 Euro.
Ja, und wenn wir unterstellen, dass sie bereits 60 Jahre alt ist, dann hätte sie bis zu ihrem 67. Geburtstag noch 7 Jahre Zeit, um es anzulegen.
Hanne schreibt, dass sie eine Geldanlage mit Verzinsung für diesen Anfangsbetrag sucht. Am liebsten jederzeit kündbar, gerne aufstockbar.
Das ist die Quadratur des Kreises. Denn Zinsen im alten Sinn gibt's schlicht nicht mehr. Im Gegenteil, auf Guthaben erheben immer mehr Banken ein sogenanntes Verwahrentgelt. Doch nicht bei 1.000 Euro. Aber spätestens ab 50.000 Euro werden aktuell von den meisten Banken etwa 0,5% Strafzinsen berechnet.
Warum machen die das eigentlich?
Gute Frage. Es hängt damit zusammen, dass die Banken selbst auch bezahlen müssen, wenn sie zu viel Geld, was nicht angelegt ist, bei der Zentralbank parken. Hier bei uns, also in der Eurozone, ist die Europäische Zentralbank, abgekürzt EZB, zuständig für die Festlegung der Leitzinsen. Der aktuelle Leitzins der EZB liegt zurzeit bei 0,0%.
Das ist kein Minus.
Komplexes Thema. Aber, um es kurz zu machen, wenn Banken über Nacht bei der Europäischen Zentralbank Geld parken wollen, dann müssen sie seit 2014, seit dem 11. Juni 2014, um genau zu sein, dafür bezahlen. Es begann mit minus 0,1% und wurde dann immer etwas mehr. Seit dem 18. September 2019 sind es 0,5%. So etwas hat es in Deutschland, in Europa und eigentlich in der ganzen Welt noch nie gegeben. Für alle, die da tiefer einsteigen wollen oder nochmal genau nachlesen wollen, die entsprechenden Quellen bei der EZB oder dem Bundesfinanzministerium haben wir hier in den Shownotes verlinkt. Was ich damit allerdings auch sagen will, ist, dass erstens es sich um einen Prozess handelt, der sich bereits seit einiger Zeit entfaltet und wir es zweitens mit einer ganz grundsätzlichen Zeitenwende zu tun haben.
Aber was hat das denn alles nur mit Hanne und ihren Fragen zu tun?
Nun, das, was Hanne sucht, existiert schlicht nicht mehr.
Also eine Geldanlage mit Verzinsung?
Genau, das gibt es nicht mehr. Und das ist ganz wichtig zu betonen, denn vermutlich geht es Hanne so, wie vielen Menschen, dass sie sich an die sogenannten Bundesschatzbriefe erinnert oder davon gehört hat. Diese Bundesschatzbriefe wurden damals zur Vermögensbildung eingeführt und von der Bundeswertpapierverwaltung ausgegeben. Die höchste Verzinsung in der 50-jährigen Bundesschatzbriefhistorie gab es 1981. Das waren stolze 10,74%. Als sich unser aktueller Finanzminister Christian Lindner am 5. Januar diesen Jahres die stolze Summe von 4.000 Millionen Euro am Kapitalmarkt geliehen hat, also eine Anleihe begeben hat, da musste er nur zustimmen, nichts zu bezahlen, dafür, dass er sich dieses Geld leihen kann. Zurückbezahlt werden muss der Betrag am 15.02.2032. Das wird auch als 10-jährige Staatsanleihe mit einem Nullcoupon bezeichnet, also mit 0% Zinsen. Bei früheren Bunds, wie die deutschen Staatsanleihen international auch genannt werden, wurde uns, also Deutschland, sogar schon Geld dafür bezahlt, dass wir uns etwas geliehen haben.
Aber wer macht so etwas? Für wen ist das interessant?
Nun, das hängt damit zusammen, dass wir als Land, also Deutschland, eine hohe Bonität haben. Anders formuliert, die Wahrscheinlichkeit, dass wir, also Deutschland, eines Tages unsere Schulden bezahlen werden bzw. überhaupt auch bezahlen können, wird in der Welt als sehr hoch eingestuft. Dasselbe gilt für andere Länder mit hoher Bonität. Und bei vielen Ländern gilt sozusagen das Gegenteil. Sie müssen dann Zinsen bezahlen, da man denen nicht so gerne Geld leihen möchte. Übrigens lässt sich dies auf Unternehmen und, wenn sie sich am Kapitalmarkt Geld leihen, auch auf Unternehmensanleihen übertragen. Unternehmen guter Bonität müssen ebenfalls kaum noch Zinsen bezahlen.
Ach ja, viele Leute merken das ja auch bei ihrer Immobilienfinanzierung. Da sind die Zinsen mittlerweile zum Teil deutlich unter 1%.
Stimmt. Wenn wir aber einfach mal annehmen, Hanne würde ihre 1.000 Euro zu 1% anlegen können, dann hätte sie nach 7 Jahren 1.072,44 €. Das wäre mehr als bei einer deutschen Staatsanleihe, aber kein großer Ertrag. Also wenn sie ihr Geld auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto liegen lassen würde, dann könnte sie jederzeit darüber verfügen. Und der Unterschied wäre gar nicht so groß zur Kapitalbindung bei einer Anleihe. Die müsste sie nämlich gegebenenfalls verkaufen, wenn sie das Geld früher bräuchte. Das würde Kosten mit sich bringen, die den Ertrag wieder auffressen würden.
Festverzinsliche Anlagen und Zinsen gibt es also offensichtlich nicht mehr. Wie sieht es denn dann mit den ETFs aus, nach denen Hanne ja auch noch in ihrer Mail fragt?
Die sogenannten ETFs sind zurzeit wirklich in aller Munde. ETF steht für Exchange Traded Fund. Bei einem Exchange handelt es sich um einen gedachten Korb, auch Basket genannt, in dem die größten Unternehmen eines Landes, einer Branche, einer Region zusammengestellt wurden. Diese Zusammenstellung wird anhand definierter Kriterien von einer Firma vorgenommen. Im nächsten Schritt würden dann die Zusammensetzung und Entwicklung eines solchen Wertpapierindexes, also eines Exchanges, von einem ETF nachgebildet. Dabei könnte es sich auch um Anleihen, also festverzinsliche Anlagen, die auch Rentenpapiere genannt werden, handeln. Aber wenn aktuell über ETFs gesprochen oder geschrieben wird in den Medien, dann sind eigentlich ausschließlich Aktien-ETFs gemeint.
Hanne fragt sich ja, ob das für Sie die richtige Anlage ist.
Das können wir hier nicht wirklich beantworten. Zum einen natürlich, weil wir hier keine Anlageberatung machen können und wollen. Zum anderen, weil wir einiges von Hanne nicht wissen. Grundsätzlich ist es aber so, dass es sich hier um einen sogenannten offenen Investmentfonds handelt. Neben den passiven Fonds, also den ETFs, die niemand aktiv verwaltet, gibt es auch noch aktive Fonds. Da gibt es dann ein Fondsmanagement, das zum Beispiel auf Schwankungen achten kann und eine flexiblere Zusammensetzung des Fonds über Zeit zusammenstellen kann, so dass Schwankungen eher ausgeglichen werden können, zum Beispiel durch den Einsatz von unterschiedlichen Anlageklassen. Das werden wir sicherlich in einer unserer nächsten Folgen noch einmal detaillierter aufgreifen. Thema wird auch sein, welche Sicherheiten es bei offenen Investmentfonds durch die gesetzlichen Vorgaben gibt. Für Hanne sei erstmal gesagt, ein nicht ganz so stark schwankender Fonds, der zum Beispiel einen durchschnittlichen Ertrag von 3% über die 7 Jahre erwirtschaftet hätte, würde ihr immerhin ein Ergebnis von 1.229,87 € liefern.
Ach, das ist ja schon um einiges mehr als nichts, also 0% und auch mehr als 1% Ertrag.
Ja, genau. Aber Achtung, das ist jetzt eine reine Zinseszinsberechnung und keine Anlageprognose. Aber ich finde so eine Zahl einfach auch mal hilfreich zur Orientierung.
Ja, okay. Und was ist denn mit Ihrem Wunsch, am liebsten jederzeit kündbar, gerne aufstockbar, sowie nachhaltig und ethisch akzeptabel?
Offene Investmentfonds sind börsentäglich handelbar. Sie kann heute investieren und morgen wieder verkaufen. Das macht zwar aus Anlagesicht keinen Sinn, aber es wäre grundsätzlich möglich. Sie könnte also alles komplett kündigen oder aber auch nur einen Teil herausnehmen, je nach Bedarf. Die Anlagedauer von 10 Jahren, davon wird sie vermutlich gehört oder gelesen haben, das ist eigentlich eher eine gedachte Anlagedauer oder eine empfohlene Haltezeit. Der Grund für eine solche Empfehlung ist ja, dass Aktien, egal ob in Fonds oder als Einzelaktien, schwanken. Die Börse geht rauf und runter. Und vor allem das Runter müssen Anlegerinnen und Anleger aussitzen können. Alle wollen einsteigen, also kaufen, wenn die Kurse niedrig sind und verkaufen, wenn sie hoch sind. Aber abgesehen davon, dass es nie vorhersehbar ist, wann was passieren wird, ist es vor allem bei dem Runter besonders wichtig, sich Zeit lassen zu können, abwarten zu können, bis die Kurse wieder steigen. Dieses Rauf und Runter, also die Schwankungen, werden mit dem Begriff Volatilität bezeichnet und sind das gesetzliche Maß für Risiko. Auch hierauf werden wir in einer der weiteren Folgen noch näher eingehen.
Damit hast du dann ja auch schon gesagt, was mit den Geldanlagen passiert, wenn Hanne das Geld ausgeht, zum Beispiel, weil sie arbeitslos wird. Bei Bedarf kann sie sich zusätzlich etwas auszahlen lassen, solange bis es aufgebraucht, also ausgezahlt ist. Und dann wollte sie noch wissen, ob sie eventuell auch aufstocken kann.
Ja, das geht ganz einfach. Sie kann jederzeit auch zusätzlich Geld hineingeben, also nachinvestieren, mit einer Überweisung oder SEPA-Lastschrift, also Abbuchung. Letzteres meist eher bei einer regelmäßigen monatlichen Einzahlung, die wird auch einfach Sparplan genannt. Das macht besonders viel Sinn bei Anlagen, die stärker schwanken, womit sich dann auch ein höherer Ertrag erzielen lässt über Zeit. Bei reinen Aktieninvestmentfonds könnten dies auch 6% im Schnitt pro Jahr werden. Dann hätte Hanne nach 7 Jahren sogar 1.503,63 € in ihrem Depot.
Wow, das wird ja immer besser. Und wie sieht es mit dem Enkelkind aus?
Für das Enkelkind wird sich in jedem Fall ein Sparplan in einen Aktieninvestmentfonds empfehlen. Vermutlich ist das Enkelkind ja sogar noch klein, das heißt die Zeit, Schwankungen auszusitzen und auszugleichen, wird deshalb wahrscheinlich noch recht lange sein. Deshalb könnte Hanne vielleicht sogar auf einen Fonds setzen, der noch mehr schwankt und dadurch auch noch mehr Ertrag erwirtschaften kann. Da wäre dann die Frage, wie das für Hanne und die Eltern des Enkelkindes passt. Aber nehmen wir einmal an, ein solch stärker schwankender offener Investmentfonds würde zum Beispiel 9% Ertrag im Schnitt erwirtschaften, dann hätte sie nach 7 Jahren sogar 1.828,04 € im Depot des Enkelkindes. Die Entwicklung von Aktieninvestmentfonds in den vergangenen Jahren war gar nicht so weit weg im Schnitt, bedeutet aber schon, auch mal ein Jahr mit einem zweistelligen Verlust aushalten zu können. Im März, April 2020 war das sogar noch weit mehr als das.
Oh, jetzt bleibt noch der Wunsch, nachhaltig und ethisch akzeptabel. Was meinst du dazu?
Grundsätzlich gibt es bereits seit Ende der 90er Jahre nachhaltige offene Investmentfonds. Also lange, lange bevor sie in aller Munde waren. Zugleich ist die Frage, was bedeutet nachhaltig für Hanne und was versteht sie unter ethisch? Das würde ich unbedingt mit ihr persönlich besprechen wollen, bevor ich ihr da etwas empfehlen würde. Es gibt christliche Fonds, aber das muss nicht zwingend ihre Vorstellung von Ethik sein. Es gibt dunkelgrüne Fonds. Es ist ein recht breites Feld an Angeboten, bislang ohne einheitliche und übergreifende Definition und Regulierung. Zu letzterem hat es kürzlich einiges an Kontroversen in den letzten Wochen gegeben, was auch breit durch die Medien ging. Eine EU-Richtlinie wird dazu in deutsches Recht umgesetzt werden. Zugleich steht es trotzdem natürlich jedem und jeder weiterhin frei, die Anlagen so auszuwählen, wie sie oder er das möchte. Auch hierüber wollen wir in einer der kommenden Folgen noch im Einzelnen sprechen. Zusammenfassend für heute, ja, das ist gut möglich. Einen Einstieg zur Orientierung hierbei könnte das Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen bieten.
Abschließend also Ihre Frage, und wie setze ich Geldanlage praktisch um? Was brauche ich dafür?
Für eine Geldanlage mittels offener Investmentfonds, egal ob das passive Fonds, also ETFs oder aktiv gemanagte Fonds sind, benötigt Hanne ein sogenanntes Depot. Das ist eine spezifische Art von Konto, in der die Fonds gelagert, das heißt verwahrt werden. Wichtig bei der Auswahl der Bank, die eine solche Depotführung anbietet, wäre für mich die Frage nach der Auswahl, also dem Fondsangebot und den Kosten. Im Weiteren müsste sie entscheiden, ob sie das Depot selbstständig und online einrichten kann und möchte. Wenn das der Fall ist, dann bietet sich eine sogenannte Direktbank an, bei der sie das Depot direkt online eröffnen kann mit einem sogenannten Videoident-Verfahren. Denn eine Depotstelle muss jede Person, für die ein Depot eröffnet wird, identifizieren. Das schreibt das Geldwäschegesetz so vor. Wenn sie Beratung zur Auswahl ihrer Fonds wünscht, dann sollte sie sich eine Beraterin oder einen entsprechenden Berater suchen. Da würde sie bei Bedarf auch Unterstützung bei der Depoteröffnung bekommen und die Legitimierung würde gegebenenfalls entsprechend da vorgenommen werden, anstelle eines Video- oder Postident-Verfahrens.
Okay, aber wenn sie alleine durchstarten möchte?
Es ist sehr gut, dass sie sich bereits mit einigen Themen befasst hat. Und ich würde sagen, weiter so. Ergänzend wäre es wichtig, dass sie sich zum einen klar wird, wofür sie anlegen will, welche Ertragserwartung sie hat und mit welchen Schwankungen dies einhergeht und ob das dann okay für sie ist. In jedem Fall werden wir in einer unserer nächsten Folgen über das Thema Volatilität, also Schwankungen an den Kapitalmärkten, sprechen, was das konkret bedeutet und wie Anlegerinnen und Anleger dies für sich einordnen können.
Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.
Das war die heutige Folge von Wert und Wohlsein. Diesen Podcast machen wir für euch, für Menschen aller Generationen, von der Familie mit Kindern, Mann oder Partnerin zu Eltern, Enkeln, Großeltern, Paten, in allen Konstellationen, für euch und euer soziales Netz. Also auch genau für dich oder sie. Wenn sie oder ihr noch mehr über uns und Wert und Wohlsein wissen wollt, dann hört euch Folge 0 an, die Trailerfolge mit Infos zu uns und dem Warum, Weshalb, Wieso. Links und alle relevanten Infos zum heutigen Beitrag finden Sie in den Shownotes.
Falls ihr Themen habt oder Fragen, dann greifen wir diese gerne in einer unserer nächsten Folgen auf. Schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Schreibt uns auch, wenn ihr Anregungen habt. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Melanie Becker
und Chris Hauf.
Thank you.